Ich will uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zusammen sein dürfen und dass du zu uns reden möchtest. Hilf uns, das hinter uns zu lassen, was uns so aus der Woche heraus umtreibt. Und stärk du uns für die kommende Woche durch dein Wort. Amen. Ich habe euch zunächst zu dem Thema ein paar Bilder mitgebracht. Einfach Menschen. Und stell dir mal vor, eine dieser Personen käme da hinten zur Tür herein. Wen würdest du mit Freude an deinen Tisch bitten? Und bei wem würdest du denken, ach, hoffentlich sitzt der oder diejenige sich möglichst weit weg von mir? Müsst nicht antworten, das macht er für euch im Kopf, ja, bitte. Und es nicht per Hand sein. Junger Mann, gut gekleidet, attraktiv gekleidete Frau. Junge Dame im Gothic-Stil. Mann, kräftig gestylt und geschminkt. Eine ältere Dame, älterer Herr, wo vielleicht der eine oder andere denkt, die sehen aus, wie wenn sie von der Straße kommen würden oder dort leben. Pastor Jeremiah Stepek stand kurz davor, eine neue Gemeinde zu übernehmen. Sonntags 10.000 Gottesdienstbesucher. Und sein Vorgänger hat einfach aus Altersgründen aufgehört. In seiner ersten Predigt wollte Pastor Stepek die Gemeinde tief berühren und gleichzeitig auch so ein bisschen kennenlernen. Wie stehen die eigentlich zum Thema Glauben? Und er fasst einen Plan. Morgen vor seiner ersten Predigt verkleidet er sich als Obdachloser. Zerlumpt und schmutzig lungert er vor seiner Kirche herum, während diese sich für den Gottesdienst füllte. In der ersten halben Stunde erwiderten von ca. 7.000 Menschen nur 3 seinen Gruß. Viele würdigten ihn keines Blickes. Er bat einige um Kleingeld für etwas zu essen, aber niemand gab ihm etwas. Erschüttert von diesem Erlebnis setzte Stepek sich schmutzig, wie er war, in die erste Reihe der Kirche und wartete auf den Beginn des Gottesdienstes. Es dauerte nicht lange, kam ein Platzanweiser und sagte ihm freundlich, aber bestimmt, er solle sich bitte in die letzte Reihe begeben. Nach einer kurzen Diskussion mit der Frage, warum, auf die er keine Antwort erhält, tut er dann das. Und er begrüßt freundlich die Menschen, die dann noch so reinkommen von hinten, aber die Blicke sind eher ignorant und herabsetzend. Als alle saßen, begann schließlich der Kirchenvorstand eine Rede am Altar, begeistert den neuen Pastor ankündigend mit den Worten: Und jetzt begrüßen wir unseren neuen Pastor Jeremiah Stepek. Laut platschend und voller freudiger Erwartung sah sich die Menge um. Da erhob sich in der letzten Reihe ein schmutziger Obdachloser und begann langsam den Mittelgang nach vorne zu gehen. Das Klatschen erstarb. In völliger Stille erreichte Jeremiah Stepek das Rednerpult, drehte sich um, sah ruhig in die Menge und begann zu rezitieren. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Da werden die Gerechten antworten und fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Oder nackt und dich gekleidet oder dich im Gefängnis besucht? Der König wird antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Nach diesen Worten blickte er in die Gemeinde und erzählte ihnen alles, was er an diesem Vormittag erlebt hatte. Viele fingen an zu weinen. Pastor Stepek schloss mit der Ankündigung, es wird eine Woche lang keinen Gottesdienst geben in dieser Gemeinde. In dieser Zeit möge jeder Einzelne sich entscheiden, ob er oder sie ein Jünger Jesu sein will. An diesem Morgen habe ich keinen gesehen. Die Geschichte ist erfunden. Die hat nach meinen Recherchen nie so stattgefunden. Und doch trifft sie genau den Kern von dem, was Jakobus schreibt. Ja, Markus hat ja vorher schon ein bisschen Jakobus zitiert. Das ist heute unser Predigtext. Ich habe das heute Morgen auch wieder hier zum Mitlesen, ein bisschen längerer Text. Jakobus sagt genau das. Stellt euch vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihn eifrig beten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zum Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen oder setz dich neben meinen Stuhl auf den Fußboden. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir zu, liebe Brüder und liebe Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz im Reich Gottes haben, dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr denn noch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot im Reiche Gottes. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, dann handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen, wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten, bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Liebe Schwestern und Brüder, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas zum Anziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist der Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes, ihm müsst ihr antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und die zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater, auch er hat vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst sein Handeln machte seinen Glauben vollkommen. So erfüllte sich die Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte an Gott und er fand seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten tot. Werke des Glaubens sind eine ernstzunehmende Sache. Zur Erntedank hat man ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, da war der Predigttext »Brich dem Hungrigen dein Brot«. Da war das Thema Geben und es ging vorrangig dann auch oder sehr stark um Geld und materielles Geben. Jakobus hier hat viel, viel mehr im Blick. Bei einigen werden vielleicht die Alarmglocken klingen nach dem Text und nach der Geschichte von wegen, ja, Werkgerechtigkeit, es rettet doch nur der Glaube. Und an anderer Stelle wird seit Jahrhunderten die Diskussion geführt, ja, Verkündigung oder Diakonie. Was ist wichtiger? Also Evangelisation oder tätige Nächstenliebe? Da wollen wir anhand des heutigen Textes mal ein bisschen drauf schauen. Ich habe zwei Punkte. Das eine ist das rechte Glauben. Würdest du sagen, der Glaube rettet? Oder das Richtige zu glauben rettet? Was glauben wir einfach? Wir haben es gerade eben sehr komprimiert gesungen. Ja, Glaubensbekenntnis. Glaubst du, fragt Jakobus, dass es einen einzigen wahren Gott gibt? Ich sage, ja, glaube ich. Rettet dich dieser Glaube? Nö. Das glaubt der Teufel auch, schreibt Jakobus. Und er zittert deswegen. Gott kam in diese Welt durch Jesus Christus. So wurde er für uns greifbar. Weil wir können nur begreifen, was menschlich ist. Und dann tat er das, was eigentlich jeder von uns tun müsste, er bezahlte für unsere Schuld. Ja, weil wir werden schuldig, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst an unseren Mitmenschen. Ich an meiner Frau oder an jemand anders, an seinem Mann, an den Kindern, an den Menschen um mich herum und darum überhaupt, dass wir Gott verlassen haben. Bezahlt von Jesus Christus. Dann ist er wieder auferstanden. Und ich halte das für wahr. Ich kann sagen, das glaube ich. Aber Glaube in unserer Gesellschaft, wenn im Sprachgebrauch, ist ja eigentlich eher so, wenn ich sage, ich glaube, dann meine ich halte das für wahr. Und wenn ich das, was ich gerade aufgezählt habe, für wahr halte, wird mich das retten? Nö. Das rettet mich nicht. Hier kommt vielleicht eine große christliche oder andere, die eine oder andere christliche Enttäuschung, so zu glauben, das für wahr zu halten, rettet mich nicht. Gerettet bist du dann, wenn du das, was Jesus tat, im Glauben für dich annimmst. Wir nennen das dann Nachfolge. Ich habe gestern Abend, als ich fertig war, ein YouTube-Video, also einen Vortrag gefunden von Johannes Hartl. Ich habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe, das ist heute Abend viel zu viel. Das Thema bringt ernster Nachfolge. Und bei der Nachfolge ist beim Glaube ist was wichtig. Wir dürfen nicht Löffelchen und Schäufelchen verwechseln und auch nicht die Reihenfolge. Wer rettet eigentlich wen? Rettet dich dein Glaube? Oder rettet dich Jesus Christus? Da dürfen wir die Reihenfolge nicht verwechseln. Jesus ist derjenige, der die Initiative ergriffen hat, der vom Himmel in diese Welt kam. Er ging für dich ans Kreuz. Er stieg hinab ins Totenreich. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist derjenige, der handelt. Jesus Christus ist der, der rettet. Er allein. Würdet ihr dazu stimmen? Anscheinend nicht. Jesus steht an der offenen Tür, lädt dich ein, hereinzukommen. Und wenn wir uns einladen lassen, ist es dann eine Leistung? Haben wir uns damit irgendwas verdient? Es gab so eine Zeit, in den letzten Jahren höre ich es nicht mehr so stark, da wurde ganz stark gesprochen von meiner Bekehrung. Ich habe mich bekehrt. Ich habe mich zu Jesus hingewendet. Das klang für mich ganz oft, ja, ich habe eine Leistung vollbracht. Es ist aber anders. Wir haben gar nichts getan, wir waren lediglich so anständig, mal so auszudrücken, die Einladung nicht auszuschlagen. Ja, Jesus gebrauchte dieses Bild vom Festmahl, wo alle eingeladen sind und dann nicht kommen, dann lädt er andere ein, diese nehmen die Einladung an. Was also rettet? Jesus oder dein Glaube? Wir nehmen diese Rettung lediglich im Glauben und Vertrauen auf Jesus an. Es ist völlig klar. Es geht also nicht darum, das Richtige zu glauben, sondern das, was Jesus tat, dankbar anzunehmen. Der Glaube ist hier nicht etwas für wahr zu halten, sondern Glaube ist, sich Jesus anzuvertrauen, mit ihm zu gehen und ihm zu folgen. Weil das ist das, was Jesus möchte, dass wir ihm folgen. Und Nachfolge ist was Praktisches, nichts Theoretisches. Und deswegen mein zweiter Punkt, das rechte Tun. Jakobus schreibt hier, wenn aus dem Glauben kein Handeln wird, dann ist es Müll. Das klingt hart, ist aber so. Dann ist der Glaube tot. Und wo landet, was tot ist? Wir vergraben es und es verwest. Glaube ohne Werke, also ohne die gute Tat, ist tot. Und Tod ist hier, so wie ich das verstehe, geistlich tot. Es beschreibt den Zustand eigentlich, wie ich gelebt habe vor meiner Errettung. So, dass ich lebe, als ob ich Jesus nie angenommen hätte. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen? Ich zeige es euch gerade nochmal. Dass der Glaube nichts wert ist, Vers 20 Wunder, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Damit ist nicht gemeint, sich nur an die 10 Gebote zu halten. Das ist ja nicht gemeint. Jakobus sagt es extra in Vers 8, das wichtigste Gebot, haltet euch da dran. Wie schreibt das? Können wir mal kurz reingucken. Moment. Da ist, lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sichtbare Zeichen unseres Glaubens ist das, was wir tun. Jetzt mag jemand sagen, ja, der Paulus sagt aber, der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, Glaube kommt aus der Predigt. Aber wenn ich jetzt in ein Gebiet gehe, wo Menschen hungern, Jesus predige, wer wird mir zuhören? Die meisten werden sagen, gerade ein ganz anderes Problem. Welchen Wert hat es? Jemand behauptet, Christus zu glauben, aber in seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Kann ein Glaube dich vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, jemand in der Gemeinde ist da und dem fällt es dann an sie Sachen und dann Essen. Ja, wenn du dann sagst, ja, ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich kriegst du irgendwie warme Kleidung und was zu essen. Was nützt es ihm, wenn er nicht hat, was er zum Leben braucht? Böse gesagt, könnte man hier auch einsetzen, ja, ich werde für dich beten, dass du satt wirst und Kleidung bekommst. Da winkt der Hungernde dann doch zu Recht ab und sagt, bleib mir von Leib mit deinem Jesus, ich habe ganz andere Sorgen. Wenn man reinguckt in die Heftchen von der Karmelmission, hier, Gebetsbrief, was da einmal im Monat kommt, dann lesen wir da immer wieder, dass zum Beispiel notleidende Muslime sagen, voller Erstaunen sagen, was, du hilfst mir, obwohl ich dich verachte, du hilfst mir, dem Andersgläubigen. Und dadurch eine Offenheit entsteht fürs Evangelium. Du könntest dich so einem Menschen hier 10-mal gehen überstellen und ihm irgendwas vorpredigen. Das würde ihn nicht erreichen. Aber die gute Tat, die erreicht sein Herz. Und mach dann offen, auch zu hören, was du mir eigentlich zu sagen hast. Wenn der Jesus, wenn das ist, was dieser Jesus bewirkt, dass du so zu mir bist, was ich nicht kenne, dann lohnt sich's da vielleicht mal zuzuhören. Dr. Lester Summerall, der war lange Missionar auf den Philippinen, da war da auch eine Flutkatastrophe, und da beschreibt er, ja, wir sind Missionare, er sagt, es sind Menschen in Not, jetzt bringen wir ins Evangelium, aber zuerst hat er ein Schiff mit Kleidung gechartert, gefüllt und hat gesagt, was alle Menschen essen, ist Hähnchen, also kaufen wir zackig Hähnchen ein und fahren dahin. Sagt, haben wir die Leute satt gemacht, so gut es ging, haben ihnen fürs Notwendigste gesorgt und dann haben wir ihnen gepredigt. Haben ihnen von Jesus erzählt. Und dann weckt Predigt Glauben. Auch hier in so einer Situation ist es wichtig, in welcher Reihenfolge tue ich was. Was die Bibel unter Glaubenswerken dann versteht, ist aber sehr, sehr vielfältig. Es ist das Besuchen und das Zuhören. Du sagst, ah, ich schaffe es körperlich nicht mehr, regelmäßig Leute zu besuchen, wir haben den Luxus des Telefons. Hörer in die Hand nehmen. Helfen und geben, das hatten wir ganz ausführlich an Erntedank. Wenn da jemand keine Idee hat, wie er das machen kann, so zu mir kommen, habe ich ein paar praktische Tipps. Von Jesus erzählen, Zeugnis geben, ist natürlich auch Werk. Sagst, ah, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dann machen wir nochmal den Kurs, wie rede ich über meinen Glauben. Das tun generell, was Gott möchte, schreibt Jakobus hier. Und das ist eben nicht nur vorrangig die 10 Gebote, die auch, sondern es ist das ganz Praktische, was Jesus gelehrt hat, das Praxis werden zu lassen. Ja, hingehen, sich versöhnen, Menschen barmherzig begegnen. Oder die Anfangsfrage hier aus der Geschichte von Pastor Stipek. Wie reagiere ich auf die Menschen, die zu uns kommen? Das habe ich ganz bewusst mit hineingenommen. Denn da fängt die Diskussion bei Jakobus hier im Text, die Erläuterung bei Jakobus hier im Text an. Wie ist es eigentlich bei uns mit unserer Gastfreundschaft? Andere Dinge wären noch segnen statt fluchen, mitfühlen. Ja, fluchen tut man eigentlich nicht, ja, sondern segnen statt verurteilen oder verdammen. Mitfühlen, Frieden suchen, Böse mit Gutem überwinden. Ganz spannendes Thema. Also all die Dinge eigentlich tun, die mir von Natur aus widerstreben, so könnte man es zusammenfassen. Leute, Nachfolge ist anstrengend. Jesus hat auch nie davon gesprochen, dass er uns erlöst, damit wir es in unserem Sessel bequem machen können. Er hat auch nie gesagt, ich habe dich erlöst und dann regle ich alles andere für dich. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wir sind Gottes Aushängeschild auf Erden. Wenn wir das, was wir sagen zu glauben, nicht in der Praxis leben, dann leben wir an der Botschaft Jesu vorbei. Also kann oder muss ich mir den Himmel doch irgendwie verdienen? Nee, es ist die Gnade Gottes, die uns rettet. Und das kann ich nur in Dankbarkeit annehmen. Aber daraus soll zwingend eine Veränderung in mir stattfinden. Und die zeigt sich in meinen Taten. Diese Veränderung ist der sichtbare Beweis dafür, dass wir Jesus nachfolgen und nicht mehr nur unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Sonst stellt die Bibel mir die Frage, bin ich eigentlich dem Ruf Jesu wirklich jemals gefolgt? Die sichtbare Tat ist die Nagelprobe, ob mein Christsein echt ist. Oder ob ich die Dinge nur für wahr halte, aber nicht darin lebe. Sage nicht ich, das sagt Jakobus in Gottes Wort. Finde dasselbe aber auch bei Jesus natürlich, bei Petrus, eigentlich bei allen Autoren des Neuen Testaments. Und auch wenn die Frage bis ins Mark treffen kann, die Frage in der Geschichte von Pastor Jeremia Stepek, bist du Nachfolger Jesu im Sinne der tätigen Nächstenliebe? Das ist genau die Frage, die Jakobus uns in diesem Text stellt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, Theorie und Praxis sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Und hilf du uns immer wieder zu erkennen, dort, wo es notwendig ist, dass wir uns verändern, dass wir unseren Blick auf uns selbst, auf unser Denken, Tun und Handeln und auf die Menschen um uns herum, dass wir die verändern. Herr Jesus Christus, berühre du unser Herz immer wieder neu. Lassen wir nicht hart werden oder uns in uns selber zurückziehen. Amen.